Der Rasenfunk-Kurzpass. Meine Herren, diese EM hat einiges für uns im Köcher, unter anderem einen isländischen Sieg über England. Und darüber möchte ich sprechen mit Jolle von mirseinrot.de.
Hallo.
Jolle, grüß dich. Sagte da. was für ein toller Fußballtag. Also ich fand ja, dass diese EM schon vorher nicht so schlecht war, wie man dachte. Ich fand, es gab genau einen Streichtag, das waren die ersten Achtelfinals. Aber ansonsten, meine Herren, das war heute schön.
Ja, ich bin auch noch recht vergnügt und aufgekratzt.
Man merkt es dir auch vollkommen an, Jolle.
Warst du nicht der, der meinte, jetzt geht's erst los mit den Achtelfinals? Naja.
Ja, genau, gestern habe ich das, ich habe das sogar, glaube ich, an diesem verhängnisvollen Samstag schon prophezeit. Da wurde ich noch herbe enttäuscht, aber ja, jetzt hat man gesehen, wie es ist. Meine Theorie dazu übrigens, dass ab Sonntag die Mannschaften gespielt haben, die nachlegen konnten, wenn sie 0-1 hinten lagen. Mit einer Ausnahme, das war die Slowakei. Die haben es nicht geschafft, dann noch eine Schippe draufzulegen, aber da hat Deutschland dann dafür gesorgt, dass es ein aus nicht neutraler Sicht zumindest schön anzusehendes Spiel war. Aber alle anderen Mannschaften am Samstag, die hatten ja die Probleme, dass sie gar nicht nachlegen konnten. Also Nordirland sehr spät erwischt. Die Ungarn lagen im Grunde, ja, denen hat der Spielverlauf nicht gut getan. Und über Schweiz gegen Polen möchte ich eigentlich nicht sprechen. Egal, nee, worüber ich mit dir sprechen möchte... Wie bin ich jetzt zu diesem schrecklichen Samstag zurückgekommen? Sorry. Worüber ich sprechen möchte, ist Schönes. Nämlich unter anderem ein EM-Achtelfinale zwischen Italien und Spanien. 2-0 für Italien und zum wiederholten Male kommt Spanien nicht damit zurecht, wenn der Gegner aus einer Dreierkette heraus gegen den Ball dann mit einer Fünferkette arbeitet. Beziehungsweise zeitweise war es auch, glaube ich, eine Viererkette. Die haben das so ein bisschen pendend gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Warum hat sich denn Spanien so schwer getan?
Ach ja, puh. Ich weiß es auch nicht so genau, ob Spanien generell mit der Dreierkette oder der Fünferkette nicht gut zurechtkommt. Also okay, das ist anscheinend belegt. Aber sie hätten eigentlich auch die Mittel dazu. Ich glaube, sie haben sich da irgendwie den Schneid abkaufen lassen. Haben diese Räume nicht gut bespielt und haben sich, glaube ich, zu sehr darauf verlassen, dass wenn sie erstmal ins Rollen kommen, dass sie dann peu à peu einfach durch viel Geschwindigkeit und Pässe dann diese Abwehr Italiens knacken können und sich etwas behäbig anfangs da so darauf verlassen. Und dann war aber Italien zu forsch auch nach vorne. Also sie haben ja auch nicht alles irgendwie auf eine Endverteidigung konzentriert. Und ja, also mit den Räumen, also das habe ich jetzt auch alles so schnell nicht irgendwie perfekt analysiert, um jetzt zu sehen, wo Spanien hätte hinspielen müssen, um das zu knacken. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben sie es einfach zu langsam gemacht und Italien hat halt einfach super verschoben und war immer eng dran an den Leuten, hat Busquets eigentlich auch ganz gut im Zentrum rausgenommen und da ist diese spanische Passmaschine nie so richtig ins Rollen gekommen.
Ja, ich fand vor allem, dass die vorderen drei sehr isoliert waren. Silva kann man ein bisschen ausnehmen, der hatte 56 Ballkontakte, aber Morata und Nolito mit 24 Ballkontakten, vor allem Nolito fällt da auf. Morata hat nie besonders viele bei den Spaniern, der ist so ein klassischer Mittelstürmer. Aber auch dann sein Ersatz, Aduriz, der dann wieder runter musste, nachdem er eingewechselt wurde, war auch kaum ins Spiel eingebunden. Das heißt, irgendwie haben die Italiener es geschafft, dadurch, dass sie den Spaniern im Mittelfeld so auf den Füßen standen, dass die Bälle gar nicht so wirklich zu den Vorderen kamen und deswegen gab es dann kein Überlaufen, es gab kaum Doppelpässe in diesem letzten Drittel und vielleicht ist der Motor gar nicht angegangen bei den Spaniern, weil die Italiener ganz fies den Zündschlüssel versteckt haben.
Eigentlich hätte es ihnen liegen müssen, also wenn viel mit Mannorientierung im Mittelfeld arbeitet, müssten sie ja eigentlich, und sie sind nicht das jüngste Team, eigentlich irgendwann auch ins Schnaufen kommen. Also das ist ja einfach wirklich viel Arbeit, viel intensive Laufarbeit. Und das ist ja eigentlich Spanien auf den Leib geschneidert, dann einfach den Gegner laufen zu lassen, bis er nicht mehr kann und dann eben irgendwann spät zuzuschlagen. Ich glaube, daher ergab sich dann auch am Anfang diese Geduld oder die Ruhe, die Spanien da noch hatte. Und das ist dann irgendwann umgeschwenkt in und dann noch zunehmend ein bisschen Ratlosigkeit, was man da jetzt dagegen tun könnte.
Mhm.
Und Italien hat halt, ich meine, es war dann auch ein super foullastiges Spiel, also ganz viele Unterbrechungen. Das waren jetzt nicht nur die Zweikämpfe, sondern auch die ganzen vielen Spielunterbrechungen, die natürlich dann Spanien auch verhindert haben, irgendwie ins Rollen zu kommen.
Ja, wobei ich würde es da jetzt auch gar nicht so sehr darauf reduzieren wollen, zumindest nicht in der ersten Halbzeit. Ich finde, damit würde man Italien ein bisschen Unrecht tun, die wirklich einfach auch eine starke Anfangsphase hatten. Also du hast schon gesagt, Spanien war da ruhig. Ich würde sogar sagen, zum Teil phlegmatisch. Es gab gleich in der 8. Minute einen super Kopfball von Pelle. In der 10. Minute zwar einen abgepfiffenen Fallrückzieher, der an dem Pfosten ging, aber trotzdem irgendwie sind gerade Piqué und Ramos sind gar nicht so richtig in die Zweikämpfe gekommen und dann ist auch fast folgerichtig, würde ich sagen, das 1:0 gefallen in der 33. durch Chiellini nach einem, gut, da kann man über De Geas Abwehrverhalten reden, also wie er den Ball abgewehrt hat. Aber irgendwie fand
Ja.
ich, also das war nicht nur Ruhe, sondern phlegmatisch und eben die Italiener haben da viel nach vorne gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass die gesagt haben, Fünferkette und Zündschlüssel in See werfen und gut ist, sondern die haben gerade in der ersten Halbzeit auch echt viel nach vorne gemacht.
Genau, also haben selber angegriffen und haben auch hochgepresst. Also was ja notwendig war, um Spaniens Passspiel da gleich zu Beginn schon zu erdrücken. Also Italien hat sich keinesfalls irgendwie hinten reingezogen und die waren so diesen Ticken frischer und knackiger. Also auch dieses Tor im 5-Meter-Raum, dass dann zwei Italiener dort schneller am Ball sind als die Verteidigung Spaniens. Jetzt mal unabhängig davon, von wo De Gea den dann eben hinklatschen lässt. Das sagt ja auch einiges. Dass Chiellini mit dem Fuß nach einem Standard ein Tor macht, ist ja auch irgendwie ungewöhnlich.
Ja, schön fand ich übrigens, ich weiß gar nicht, wer es war, ich vielleicht Giaccherini, aber ich bin mir nicht sicher, der von De Gea beim Versuch, den Nachschuss reinzumachen, gelegt wurde und im Fallen noch gezeigt hat, Schiri, Schiri, Elfmeter und währenddessen hat Chiellini ihn reingemacht und dann stand er einfach nur auf, ach so, ja, oder wir machen es so und ist dann fröhlich zum Jubeln gelaufen. War gerade in der Superzeitlupe sah das sehr lustig aus. Leider haben jetzt, ich musste mich leider mit der Aussprache von isländischen Torschützen beschäftigen, deswegen konnte ich jetzt nicht mehr nachrecherchieren. Aber Spanien mit einer Passquote von 85%, das ist für deren Verhältnisse auch ganz schön niedrig. Da steht ja gar keine 9 davor.
Ja, ist natürlich unter ihren Maßstäben. Und Italiener haben ihnen das aufgezwungen. Ich glaube, sogar in der ersten Halbzeit hatten die Italiener mehr Ballbesitz und mehr Pässe. Das ist dann in der zweiten Halbzeit zurückgegangen. Aber über das ganze Spiel gesehen, abgesehen von der Schlussphase Spaniens, wo sie dann ja kommen mussten und sich dann auch über so eine gewisse Trotzhaltung ein bisschen mehr eingebracht haben. Also souveräner ist das falsche Wort, weil sie ja einfach hinterhergelaufen sind. Aber also, dass sie dann so eine gewisse Druckphase hatten in der Schlussphase, das kann man ja schon sagen. Und trotzdem hatte Italien über die 90 Minuten auch noch einige weitere Hochgeräte.
Oh ja.
Also die besseren Torchancen, ich meine, Ramos hatte noch was, das war schon, also Spanien hatte schon die Gelegenheit, das noch umzudrehen. Oder zumindest zunächst erstmal auszugleichen, aber ja, also so richtig ein Überangebot an Torchancen haben sie sich nicht rausgearbeitet. Und da, ja, ich meine, wenn Italien erstmal führt, dass sie verteidigen können, haben sie auch heute wieder gezeigt. Ja, also das ist einfach schwer zu knacken, dann auch für Spanien offenbar.
Ja, ganz offensichtlich. Zur Halbzeit hat Vicente del Bosque dann umgestellt. Er hat Nolito rausgenommen und Arturis gebracht. Nominell jemand, der mehr in die Spitze rücken sollte. Vielleicht Morata ein paar Räume schaffen. Der hat sich von seinen Vereinskollegen ganz schön aus dem Spiel nehmen lassen. Ehrlich gesagt habe ich aber eigentlich keinerlei Veränderung im spanischen Spiel gesehen. Ist dir da was aufgefallen?
Nee, auch nicht. Also mir ist nur aufgefallen, dass Morata in den ersten 20, 25 Minuten einfach unglaublich viele komische Fouls begangen hat. Also so überflüssige, was halt auch so dazu geführt hat. Also da war der Ball dann mal vorne und Spanien hätte gefährlich werden können. Morata hat sich irgendwie quergelegt oder so. Also jetzt gar nicht Fehlpässe, sondern einfach Ballverluste durch eigenartige Fouls, die dann gegen ihn gepfiffen wurden. Und der hatte halt auch so einen Fehlstart ins Spiel. Ich glaube, hat ihm dann ganz gut getan, dass er dann nicht mehr im Fokus seiner Clubkollegen ganz vorne in der Spitze stand, dass er ein bisschen Müller-esk irgendwie einfach ein bisschen von außen, also mehr über links eigentlich kommen konnte. Und der Adoris dann einfach diese Strafraumarbeit bei den Innenverteidigern oder der Dreierkette mit den zwei Halbverteidigern übernehmen konnte. Ja, aber also ich habe jetzt nicht gesehen, dass dadurch einfach irgendwie das Passspiel besser in Schwung gekommen wäre.
Mhm. Ja, es gab eigentlich nur eine Phase, in der Spanien tatsächlich Spanien war, so wie man es kennt. Das war in der Phase, wo dann auch Conte nicht nur aus Zeitspielgründen wahrscheinlich einen Ball entbost auf die Tribüne gebolzt hat. Da gab es mal eine Zeit, in der Spanien 75% Ballbesitz hatte in einer Viertelstunde in der zweiten Halbzeit. Da hat man auch, glaube ich, so ein bisschen gesehen, was der Schlüssel über die 90 Minuten hätte sein können. Das Zentrum war tatsächlich dicht. Also du hast keinen einzigen, glaube ich, durchgesteckten Ball gesehen, der aus dem Zentrum kam und vertikal in den Strafraum gespielt wurde. Das haben die Italiener einfach nicht zugelassen. Und deswegen sind aber alle interessanten und gefährlichen Szenen, die es gab und die nicht nach Standards entstanden sind für Spanien, sind tatsächlich über die Flügel entstanden. Da hätte wahrscheinlich von Silva, Nolito, beziehungsweise später dann Adoris und Morata und vielleicht auch von Fabregas und Iniesta, die ja durchaus mal aufrücken können, hätte mehr kommen müssen wahrscheinlich im Spiel.
Ich erinnere mich auch an eine Szene, das war so 65. oder so, da konnten die Spanier kontern und tun das über Fabregas durch die Mitte, sah eigentlich alles gut aus und dann war das auch wieder zu zögerlich und flugs standen alle Italiener schon wieder im eigenen Strafraum, also die sind so konzentriert dann da zurückgelaufen, dass, obwohl die Spanier durchbrechen konnten, einfach sofort und total eng und verdichtet, also nicht irgendwie von einer Seitenauslinie bis zur anderen verteilt oder so, sondern alle im 16er einfach auf dem Posten und ja, dann kann es halt nur irgendwie abprallende Bälle geben.
Mhm.
Ja. Wenn man dann nicht einfach schnell genug ist.
Genau, und dadurch, dass Italien aber auch immer gefährlich bei Kontern waren, glaube ich, konnten dann auch Juan Fran und Alba, die Außenverteidiger, nicht so weit aufrücken, wie sie es vielleicht gerne getan hatten, weil tatsächlich hat Italien aus seinem Ballbesitz sehr, sehr viel gemacht. Das war, ja mein Gott, das war Italien eigentlich auch, wie man es kennt. Nur wie viele es ihnen nicht zugetraut hätten vor dieser EM, weil einfach die großen Namen so ein bisschen fehlen in der Mannschaft. Aber das war schon sehr, sehr interessant zu sehen.
Ich weiß nicht mehr, welcher spanische Spieler, ich weiß nicht, ob es vielleicht Iniesta war. Ja, ich glaube, es stimmt nicht, von daher ist es wahrscheinlich Bullshit. Aber er meinte, also auch vor dem Turnier in Italien und zu unterschätzen sei Selbstmord und
ja.
Also da hat er jetzt auf unangenehme Weise recht erhalten, wie auch immer es war. Ja,
ja, ich habe das ja tatsächlich in unserer EM-Vorschau auch noch gesagt, aber die Fakten schienen dagegen zu sprechen. Aber ja, man muss sich nur mal gucken, wieso auch die großen Erfolge der italienischen Mannschaft zustande kamen. Ganz oft waren das Situationen, ja auch 2006, wo man gesagt hat, die haben so viel anderes jetzt mit ihrem Wettskandal und Juve steigt ab und so weiter. Das wird nichts. Und genau in solchen Situationen entsteht da etwas bei denen. Und dann wird sogar Immobile zum Teamessen eingeladen. Also mehr kann es ja in der Mannschaft nicht stimmen.
Guten Hunger. Ja, es weiß ja jeder, dass Italien einfach eine super Fußballmannschaft und Fußballnation ist und hat. Und deswegen sind sie ja häufig in der Favoritenrolle. Und das ist natürlich für sie sehr angenehm, wenn dann der Gegner Spanien heißt und von ihnen jetzt so viel nicht erwartet wird sowieso, weil sie ja die Rentnertruppe sind, sind die Erwartungen vielleicht nicht ganz so hoch. Und wenn es auch nur beim Gegner ist, der sie dann halt ein bisschen unterschätzt, ja. Also die Spanier hatten sich eigentlich Mühe gegeben, genau das nicht zu tun. Die hatten aber selber genug Unruhe. Und jetzt, ja, so im Gesamtbild, wenn man das alles so aneinander zieht, also Spanien wollte unbedingt beweisen, dass 2014 ein Ausrutscher war. Und ich glaube, das hat auf allen Schultern dann auch gelastet. Also ich weiß nicht, die waren jetzt sozusagen, wirkten nicht wie das frische Jungspund-Team, die jetzt einfach ein paar Wochen eine Menge Spaß haben und schauen, was dabei rauskommt, so, sondern die hatten halt einen Auftrag und sind durch das Kroatien-Spiel schon
ja.
ja, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen angekommen, obwohl das natürlich auch übertrieben ist, dass wenn Spanien irgendwie in 10, 12 Jahren mal ein Spiel während einer EM verliert, also ich habe auch irgendwie so diesen dramatischen Satz gehört, so viele Tore wie zuvor nur in 10 EM-Jahren zusammen oder so. Dann denke ich mir, meist waren halt 2, also alles andere ist halt irgendwie außergewöhnlich gewesen. Das kann schon mal passieren, aber trotzdem... Ja, wenn man das nicht gewohnt ist, obwohl auch die Frage ist, wenn so ein Team dann eben zwischendurch mal eine EM spielt und mal eine WM spielt, ob die Psyche das so auseinanderhalten kann, in welchem Turnier man nun was wie auseinandergehalten hat. Aber ja, auf jeden Fall sind sie es nicht gewohnt und Kroatien war jetzt schon, hat den Druck erhöht, hätte ja eigentlich der Warnschuss sein können. Also ich hätte mir gedacht, okay, das
kann passieren. Ich glaube, das war es sogar auch. Also was ich so mitverfolgt habe an spanischen Medien, haben die sich das jetzt tatsächlich sehr zu Herzen genommen. Und es wurde jetzt nicht nur doof auf Ramos draufgehauen, der den Elfmeter verschossen hat beim Stand von 1-1, sondern was ich so lesen konnte und mitbekommen habe aus der spanischen Presse, wurde da tatsächlich gesagt, nee, also das muss uns jetzt wirklich eine Warnung sein und so... So dürfen wir in Zukunft nicht auftreten. Und letztlich war der größte Vorwurf, dass man aus der Dominanz, die man im Kroatien-Spiel ja auch noch Anfang der zweiten Halbzeit zum Beispiel hatte, halt einfach viel zu wenig Chancen kreiert hat.
Ja.
Aber irgendwie.
Und das Spiel war wirklich, ja, wenn ich es jetzt nicht irgendwie schon alles durcheinander schmeiße, sahen sie eigentlich noch besser aus. Und
ja, auf jeden Fall.
Gegen Italien hatten sie, glaube ich, dann eben irgendwann auch noch zu viel Respekt. Also du nennst es Phlegma, ich denke mir am Anfang noch so, naja, das bügeln wir schon über kurz oder lang noch aus. Und ja, wenn das dann zunehmend nicht funktioniert und die Köpfe dann langsam dran denken, wie man dann dasteht, wird halt jeder Move irgendwie schwerer.
Phlegma ist auch, glaube ich, der falsche Ausdruck. Das trifft es nicht ganz. Ich finde, dass Italien, Spanien wahnsinnig viele Stöcke zwischen die Speichen geworfen hat. Also es gab kaum mal 6 Ballkontakte der Spanier in kurzer Abfolge nacheinander. Und das ist deren spielerische DNA. Und sie hatten keinen Plan B für, was machen wir, wenn die uns so sehr auf den Füßen stehen, auch schon in unserer eigenen Hälfte, dass wir es nicht kriegen, darüber uns unsere Routine zu holen. Also sie konnten quasi ihre Routine nur in einem ganz begrenzten Teil des Spiels abrufen, nämlich in diesen 15 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo sie dann auch wirklich viel Ballbesitz hatten und auch 4 Torschüsse und 2 Chancen rausgespielt haben. Da hatten sie mal dieses Selbstbewusstsein, aber das haben sie vorher nicht hingekriegt. Und da ist aber Phlegma, glaube ich, nicht das Richtige, sondern eher... Die Italiener haben die permanent genervt und zwar auch mit allem, was der Fußball hergibt, sowohl mit gutem Stellungsspiel, sowohl mit Pressing-Situationen, aber auch mit kleineren Fouls, dann hat es auch teilweise mal eine Minute gedauert, gefühlt zumindest einen Einwurf auszuführen. Das waren alles so kleine Dinge, die das Spiel immer wieder verschleppt haben und das hat den Spaniern, damit sind sie in dem Spiel nicht zurechtgekommen.
Ja, das meinte ich vorhin auch mit den vielen Fouls und ich fand eben auch nicht, dass das unfair war. Also ich habe jetzt kaum irgendwie was gesehen, wie man es ihnen so nachsagt, dass die Italiener dann irgendwie ewig über den Rasen rollen und sich das Schienbein halten, obwohl sie nur angepustet wurden, also wie das Klischee halt so geht. Das war nicht so. Also sie haben dann das schon genommen, was sich da so angeboten hat und zum Teil waren es dann eben einfach auch ganz klar Fouls und sie haben ja auch klug gefoult, also einfach um zu unterbrechen, ohne sich dann direkt gelbe Karten abzuholen. Das hat schon alles so gepasst. Also ich bin da von meinem ehemals pubertären Italien-Hass in Anführungszeichen, wenn man von solchen schweren Wörtern im Fußballzusammenhang sprechen kann, auch total ab. Ich hoffe, es ist jetzt noch nicht altersmilde oder was da noch so folgen mag, aber ich habe das auch gern gesehen. Also ich fand, das waren die Mittel, die sie dort eben nutzen konnten und das gemacht haben. Und das war für mich nicht auf eine unfaire Weise. Also für mich hätte Spanien einfach schneller spielen müssen, um das zu umgehen, dass da immer jemand auf ihren Füßen steht. Also einfach wirklich kollektiv einen Gang hoch, schneller, zack, auf geht's so. Mhm. Das hat mir total gefehlt.
Beim Thema Hass bin ich ja bei Bertie Vogt, der ja gesagt hat, Hass gehört nicht ins Stadion. Solche Gefühle soll man gemeinsam mit seiner Frau im Wohnzimmer ausleben. Okay. Ein zeitloser Bertie Vogt-Klassiker. Ich hoffe, er hat es auch wirklich so gesagt. Ich weiß noch, von dem Spruch so toll, ich hatte den eine ganze Weile mal bei mir in der Studentenbude noch rumhängen. So, jetzt haben wir viel über Spanien geredet. Lass uns jetzt mal Italien loben. Und ich fange mal an und sage, Gigi Buffon, 90. Minute, Piquet nach einer Vorlage von dem italienischen Verteidiger aus 5 Metern und Buffon pariert Weltklasse und das steht stellvertretend dafür, dass er trotz seines Alters einfach noch ein wahnsinnig guter Torhüter ist.
Ja, und du hattest doch die Bahnschranke ihn schon genannt. Und wenn man, also Joe Hart, mal zugeguckt, wie es so ist. Also
wann hatte ich ihn denn Bahnschranke genannt? Ich möchte es nicht ausschließen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ich glaube, das fiel schon mal.
Ja, er hat das ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Ich meine, wir zwei wissen das. David Alaba nach 27 Sekunden im Champions League Hinspiel gegen Juve in der Trippelsaison. Das war sehr bahnschrankig. Aber jetzt bei dieser EM tatsächlich kann man ihm das, glaube ich, nur beim Jubel, wenn er sich an die Latte hängen will, vorwerfen.
Ich finde es gut, dass Conte auch hinterher nochmal über seine Trainerbank krabbeln wollte und da auch einigermaßen klammeraffig dran hing. Mhm. Nee, aber also fantastische Leistung. Ich habe nicht ganz kapiert, warum Piqué war's, nicht härter abzieht. Da war ja irgendwie keiner, denn das war ein Meter Abstand. Und wie schnell er den da hatte, und zwar nicht mit einer Fußabwehr, das war schon beeindruckend. Und Joe Hart hat wirklich genau das Gegenteil gezeigt, obwohl der Abstand da wesentlich größer war. Mhm. Kommen wir ja vielleicht später noch zu. Ja, ja, super, riesen Rückhalt.
Wer hat dir sonst noch bei den Italienern gut gefallen?
Wer hat mir gefallen? Ja, also das Zusammenspiel der zwei Stürmer war halt sehr gut. Also was ich erinnere mich auch an eine Szene, da hat Spanien eigentlich zugelegt und auch gepresst. Und der Ball, Italiener schaffen es halt von hinten raus auf den Rechtsaußen zu spielen, weil wir waren das der
Florenzi,
genau. So, und der leitet ihn einfach direkt weiter, so billardmäßig, einfach nach vorne im gleichen Winkel in die Spitze. Und ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt Pelé oder jeder war, aber einer von beiden lässt den mit der Brust abprallen und gibt den halt an den anderen weiter. Und mehr Zeit wäre nicht gewesen. Also hätte Florenzi das auf außen erst angenommen, wären Spanier da gewesen. Und hätte er nach hinten gespielt, war die Gefahr zu groß. So. Und ja, im Mittelfeld war es eigentlich auch zugestellt. Und trotzdem schaffen sie es dann mit einer Berührung was Konstruktives rauszumachen. Also es war ein bisschen risikobehafteter Ball, also nicht, weil nach hinten hätte was passieren können, aber es war halt unklar, ob sie im Ballbesitz bleiben, weil das ist halt alles so aus der Luft geangelt, nicht so kontrollierbar, aber trotzdem wurden sie belohnt dafür, dass sie diese Risikobälle eher nach vorne gespielt haben, als jetzt zu sagen, ja, den nehme ich mal an, den nehme ich mal runter, wo sind denn meine Leute? Dafür hatten sie keine Zeit, also das hat gut geklappt und dann haben diese zwei Stürmer da mit diesem, ich nehme ihn an und pflück ihn schon mal und du gehst und läufst durch, das hat super geklappt mit den beiden.
Absolut, das kann man echt sagen. Also Pelle und Eder, für mich so ein bisschen zwei kleine Entdeckungen der EM, gerade weil man gesagt hat, da fehlt Italien vorne drin eigentlich jemand. Der klassische Inzaghi fehlt da so ein bisschen. Nö, fehlt denen gar nicht so sehr. Haben sie sehr gut gemacht. Und man muss sagen, dicke Props dafür, dass Italien sich 13 gelbe Karten abgeholt hat und es geschafft hat, dass trotzdem nur ein Spieler fürs Viertelfinale gegen Deutschland gesperrt ist, nämlich Thiago Motta. Da muss man auch sagen, das ist auch ausgewogen. Könnte dann fürs mögliche Halbfinale bitter werden, aber das sind noch ungeschriebene Seiten in der Fußballgeschichte.
Hast du dich auch so wie ich gewundert, dass Motta nicht von Anfang an gespielt hat, sondern De Rossi? Also ich habe eine Passgrafik gesehen und da war De Rossi halt fett im Spiel eingebunden. Mhm. Ich habe ihn aber nicht bemerkt. Also keine Ahnung, wo ich dann meine Augen hatte. Also ihn habe ich eigentlich selten irgendwie gesehen. Klar, er hat diese zentrale Rolle vor der Abwehr als Passverteiler. Von daher macht es schon Sinn, dass er viele Ballkontakte hatte, aber mir ist er nicht aufgefallen und ich habe mich zu Beginn des Spiels gewundert, dass er spielt und nicht Motta.
Ich hatte den Eindruck, aber da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, das Spiel nur einmal gesehen, da achtet man ja auch nicht auf alles gleichzeitig. Ich hatte den Eindruck, dass Rossi sehr oft den Auftrag hatte, Iniesta aus dem Spiel zu nehmen und dadurch, dass man Iniesta auch gar nicht so häufig gesehen hat, hat man dann auch Rossi passt, nicht gesehen. Ja. Also
das stimmt.
Ich habe es nebenher immer noch in der Taktikkamera laufen lassen und da sah es mir manchmal so aus, aber hey, Spider-Cam 80 Meter über dem Dach, will ich jetzt auch nicht ausschließen, dass ich da den falschen Spieler als die Rossi die ganze Zeit gesehen habe.
Das sei dir verziehen.
Ja, dadurch, dass das so ein 40-Sekunden-Delay zum Fernsehbild hat, ist es tatsächlich bei Chancen immer sehr gut, weil dann kann man nochmal ganz entspannt sich die taktische Entstehung angucken, während die Mannschaft auf dem großen Bildschirm gerade den Abstoß ausführt. Aber wenn es tatsächlich darum geht, dass man sich denkt, wer war das jetzt? Da hilft einem dann leider die Taktikkamera nicht so wirklich.
Ja, gut. Die Verzögerung ist ein bisschen nervig.
First World Problems, wie die First Worldiger nicht sein könnten von uns beiden. Ja, sag mal abschließend zwei Sätze, was ist so deine Einschätzung zu Italien? Müssen jetzt alle bibbern? Wir werden das jetzt sowieso die nächsten Tage rauf und runter kauen und vorgekaut bekommen überall. Aber du darfst jetzt mal einen frischen Eindruck liefern.
Super gefährliche Mannschaft, reif genug, alles, also jedes Problem zu lösen. Ich glaube, dass die Deutschen in der Lage sind, ihnen nochmal Probleme zu stellen, die die Spanier ihnen jetzt einfach nicht gestellt haben. Mhm. Und ja, wird auf jeden Fall eine enge Kiste. Also das war jetzt auch ein knappes Spiel. Mhm. Also obwohl von Spanien wenig kam, vorher wollte sich niemand festlegen, im Nachhinein sagt man auch nicht, ja, so habe ich es gewusst. Also im Nachhinein macht alles irgendwie so Sinn. Ja, ein bisschen müde sahen sie aus, die Spanier. Aber Italien zeigt mehr und mehr, dass sie eben einfach eine erfahrene Turniermannschaft ist, und so länger so ein Turnier dann geht, dann hat sich da auch einiges eingeruckelt, was vielleicht am Anfang jetzt, wo man noch irgendwie eiskalt erwischt worden wäre. Also die Mannschaft ist auch lernfähig, von daher wird sie nicht ungefährlicher. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass jetzt das Problem ist, Mensch, langes Turnier nach einer langen Saison, alter Kader, langsam wird es dann zu viel des Guten.
Nee, italienische Mannschaften sind da wie Wein, die werden nur besser.
Ja, also ich habe jetzt natürlich den Respekt, den man haben muss, und freue mich total drauf. Also früher hätte ich gebibbert, aber ich bin gespannt, denn so richtig, also ich fand, Spanien hat sich eben nicht bis an die Grenze gefordert, also in der Schlusssequenz dann schon. Also da hat man schon gemerkt, dass dieses Verschieben ohne Ende einfach Kraft gekostet hat. Und das war schon sichtbar, und dass die Konzentration runtergeht. Aber den Deutschen kann es genauso passieren, dass sie halt gleich am Anfang in zwei Konter laufen, und dann kommt das dazu nicht, dass Italien erst großartig sich aufreiben muss. Aber ich habe das Gefühl, dass die Deutschen schon nochmal ein bisschen was anderes machen könnten als Spanien.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also da freue ich mich sehr drauf. Ich habe ja tatsächlich eine Kollegin, die mich gefragt hat, wie wird das Spiel laufen, wie soll ich tippen, habe ich gesagt, 1-0 in der ersten Halbzeit und dann durch einen Konter ganz kurz vor Schluss dann das 2-0, wenn die Gegner aufmachen müssen. Leider war das mein Szenario für Spanien. Das tat mir dann ein bisschen leid, war wahnsinnig gut vorhergesehen. Aber da habe ich die Glaskugel verkehrt rumgehalten. Das tut mir jetzt auch leid im Nachhinein.
Ja. Sonst hätte ich jetzt gesagt, Snapchat or it didn't happen.
Ja.
Kann ich Ihnen sagen, da habe ich mit der Kollegin gesprochen und witzigerweise ist genauso gekommen.
Tatsächlich können das ja alle Rasenfunkhörer nachprüfen, weil ich in sämtlichen Tippspielen, in denen ich bin, identisch tippe. Und da sieht man im Rasenfunk-Tippspiel, es geht dahin. Ich bin aus den Top 10 rausgefallen. Unter anderem wegen England gegen Island. Das ist übrigens auch der Grund, warum zumindest in meinen anderen Tipprunden, wo ich immer noch Erster bin, weil da nicht so die Punktevergabe so knallhart ist wie beim Rasenfunk, ein Fakt aus meiner persönlichen Umgebung, lauter Frauen jetzt wieder in die Spitzenposition gekommen sind, weil nur die auf Island 2-1 getippt haben.
Sorry, wenn es ein Klischee ist. Sympathiepunktvergeber oder was?
Ja, und halt auch so. Ja, ist jetzt ein bisschen böse zu sagen, Unwissenheit, aber das sind jetzt in dem Fall tatsächlich Kolleginnen von mir, wo ich sage, die fragen mich eher, ob der Club jetzt erste Liga spielt oder nicht vor der Bundesliga-Saison. Und dann tippt man halt auch mal 2-1 auf Island, weil man sich denkt, ja, kann doch schon sein, dass die gewinnen. Sind die nicht gut? Und die Antwort ist ja sie sind gut. Lass mal über das Spiel reden, bevor ich weiter hier irgendwelche Klischees bediene. Es tut mir jetzt leid.
Kommst du nicht raus?
Ja, ich schwitze auch gerade wahnsinnig. Vierte Minute, Elfmeter, Wayne Rooney, Wahnsinn. Sag was dazu, schnell.
Nein, also Max, nochmal zurück zum Thema Feminismus. Nee, lass mal das. Island.
Ja, mega.
Wir hätten erst darüber sprechen sollen, weil da war ich doch voll aufgekratzt und da musste ich mich wahnsinnig konzentrieren, wieder, dass mir das andere Spiel eigentlich wieder einfällt. Aber jetzt kommen wir ja mal dazu. Ja, leier du uns doch mal in das Spiel rein.
Okay, ich leihe uns ins Spiel rein. Also es ging angenehm schnell los, untypisch für diese Europameisterschaft. Vierte Minute schon ein langer Ball von Ellie, glaube ich. Und dann fällt. Jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, Kane war es, glaube ich, wird vom Halldorsson gelegt, ein gerechtfertigter Elfmeter, und Wayne Rooney verwandelt ihn auch. Alle England-Elfmeter-Witze bleiben in der Schublade, dafür werden schon wenige Sekunden später alle England-Brexit-Witze rausgeholt aus der Schublade, denn nach einem ihrer inzwischen bekannten langen Einwürfe, ich glaube, weiß gar nicht, ob er von Bjarnason kam oder Gudmundsson, einer von beiden, trifft dann Sigurðsson zum 1:1. Und der isländische Kommentator quiekt, wie man es kennt.
Hattest du ihn wieder im Ohr? Ja, der ist mir heute noch erspart gewesen.
Nee, die Videos kursieren schon wieder, Jolle. Nach dieser Aufzeichnung wahrscheinlich schon wirst du ihm wieder über den Weg laufen. Was ich bemerkenswert fand an diesem 1:1, jetzt jenseits von aller Folklore, wenn ich das richtig gesehen habe, war da der isländische Innenverteidiger mit vorne, weil für die ist das ja quasi wie ein Eckball. Und ich glaube, Arnason hat tatsächlich auch den Ball verlängert auf Sigurðsson, der dann eben dann das 1:1 macht. Und ich habe mir...
Auf jeden Fall ein Mismatch gegen Rooney, ne?
Ja, genau. Und ich habe mir dann überlegt, die Isländer haben das ja ganz klar abgesprochen und auch trainiert. Waren die Engländer... Ja, verrückt. Damit konnte England natürlich nicht umgehen, dass der Gegner trainiert und sich einstellt auf Spielsituationen. Und ich hatte den Eindruck tatsächlich, das war für die Engländer eher so eine neue Neuigkeit, dass die Isländer vorne drin ihre Einwürfe so ausführen. Und die wirkten mir tatsächlich komplett überrumpelt. Und da würde ich jetzt dann auch mal Phlegma sagen.
Ob die das wissen? Ja, also man kann auch wissen, dass Spanien in der Regel ein gutes Passspiel hat und dann nicht allzu viel dagegen ausrichten. Also ich finde das bei so ruhenden Bällen einfach schwierig. Alle Gurken da durcheinander auf engstem Raum. Und ja, also wer dann wie dann so eine Kopfballverlängerung, wenn Rooney dein Gegenspieler ist, das kriegt ein Nordeuropäer dann vielleicht mal hin.
Ja, aber da stelle ich doch die Frage, warum ist Wayne Rooney der Gegenspieler?
Weil die nur Nordeuropäer im Kader haben. Also egal, wen er da nimmt.
Ach so, nein. Nicht zum Isländer, aber du hättest doch, also bei Eggbane war die Zuteilung nicht so, dass Rooney Arnason hatte.
Ja, aber die sind ja auch ein bisschen durcheinander gelaufen, oder? Also ich habe die Szene jetzt nicht genau, also ich würde jetzt nicht sagen, dass da Blöcke gestellt wurden wie beim Basketball, aber schon ein bisschen Bewegung, dass man ja jetzt nicht einfach nur seinen Mann im Auge behalten muss. Also es war natürlich trotzdem ein Abwehrfehler Englands, ist ja ganz klar. Aber wenn man jetzt gleich die Keule auspackt, die haben schlecht gescoutet und wussten nicht, dass Island in diesen Szenen zu Toren kommt, das halt, also würde ich jetzt mal ausschließen. Also, okay. Also ich würde es vielleicht gerade noch, obwohl das auch schon völlig grotesk wäre, wenn das irgendwann in einem Länderspiel in der Vorbereitung oder halt in der Quali gewesen wäre. Aber es hat ja nun auch in diesem Turnier schon 1:1 so stattgefunden. Von daher, das schließe ich mal aus.
Man kann ja das Überbewerten dieser Situation ganz leicht abfedern, indem man einfach nicht sagt, schlecht gemacht von England, sondern indem man sagt, hervorragend von Island gemacht. Und dadurch natürlich die bestmögliche Antwort gegeben aufs 0:1. Und der folgte ja dann der bestmögliche K.O.-Schlag, nur dass man damals noch nicht wusste, dass es der K.O.-Schlag sein würde, durch Sigurðsson, der allerdings auch profitiert von einer Bahnschranke namens Hart. Ich habe in der EM-Vorschau noch gesagt, endlich hat sich das Torhüter-Problem bei den Engländern mal erledigt. Und ja, war klar. Ich habe es gejinxt, also ihr könnt mir danken.
Ja, er ist ja eigentlich auch ein guter Torhüter. Jetzt hat er allerdings schon zweimal alt ausgesehen. Ja.
Ja, wenn halt aussehen, dann bitte nur wie Gigi Buffon. Also.
Ja, also mir geht das alles viel zu schnell. Ich dachte mir ja erstmal, als dieser Elfmeter kam, okay, vielleicht verschießen sie, vielleicht ist alles noch nicht angebrannt und so, ja, denn ich hatte halt auch durchaus überhaupt keine Lust, mir jetzt 85 Minuten reinzuziehen, wo dann England irgendwann das 2:0 macht und das halt irgendwie so eine klare Sache wird. Da dachte ich mir schon mal so, oh, blöd, schade, hatte mir jetzt mehr Kampf oder Emotionen erhofft bei so einem neutralen Spiel, wo es mir einigermaßen wurscht sein kann, wie es da ausgeht. Und dann dachte ich mir schon, und man sieht, dass Halldórsson dann eben doch nicht so der Top-Torhüter ist. Ich hatte ja neulich auch schon gesagt, so ein, zwei ulkige Szenen pro Spiel hat er auf jeden Fall drin. Und da war es ja auch so ein unentschlossenes, gehe ich jetzt raus und habe ihn dann sicher, den hätte glaube ich, haben können. Aber dann war irgendwie alles schon zu spät und er holzt ihn halt doch noch irgendwie um. Und man dachte sich so, oh Mensch, scheiße, jetzt ist das Ding eigentlich schon durch. Und dann dieses überhaupt nicht fassen können, dass die das so schnell umdrehen. Also jegliches, wir bauen dich wieder auf, ist nicht so schlimm, wir kämpfen weiter, einer für den anderen. Und die machen es quasi postwendend, also so erleichtert, wie der Torhüter da gewesen sein muss, Also stelle ich mir ziemlich großartig vor, wie der sich dann gefühlt haben muss und dass sie dann sofort auch noch in Führung gehen. Also da dachte ich ja immer noch, jetzt wird es ein Schlagabtausch. Ja? Also das ist ein offenes Spiel mit der Verteidigung, haben sie es offenbar irgendwie beide nicht so am heutigen Tag. Das kann ja noch lustig werden. Und dass das dann, dass sie das durchhalten. Ja, aber es ist natürlich cool, wenn sie schon gegen, also Island gegen Portugal so dicht halten kann, dass sie das gegen etwas kopflose Engländer dann auch schaffen, das wurde ja dann zunehmend realistischer. Und das war schon gleich am Anfang da dieser Schlagabtausch, der hat mich irgendwie schon aus den Socken gehauen.
Das Tor fiel in der 18. Minute, dann stand es 2-1 und danach haben wir in der kompletten Spielzeit, also bis zur 93. Minute, noch 3 Schüsse von England gesehen, die aufs Tor gegangen sind. Warum hat es England nicht geschafft, zumindest mehr zu kreieren? Bei Island wissen wir, dass sie nicht allzu viele Schüsse aufs Tor haben pro Spiel, die sind dafür aber halt auch gnadenlos effektiv, zumindest bei dieser Europameisterschaft. Aber warum hat England das nicht hinbekommen mit seinem eigentlich recht hochgelobten Sturm?
Ich weiß gar nicht, ob Island nicht sogar mehr Torschüsse auch hatte.
In dem Spiel tatsächlich 5, ja. Während England 4 hatte mit dem Elfmeter.
Ich meine, gut, dann irgendwann konnten sie auch ganz gut kontern. Aber was ich jetzt einmal noch, also zwei Sachen. Einmal zum Tor noch, das war natürlich mit dieser Seitenverlagerung, also alles war auf der linken isländischen Angriffsseite, dann hauen die das Ding nach rechts außen vor und dann kommt eine richtig geile Kombination durch die Mitte, wo ein Stürmer zwei Innenverteidiger bespaßt und dann eben ja Joe Hart da relativ alt aussehen lässt. Das war halt auch richtig gut gespielt. Von daher kann man dieses so die Ochsen sich halt in die Standards rein, wird ihnen da auch nicht gerecht. Also es war richtig geil rausgespielt. Und zu dem, was sie mit England gemacht haben, also ich fand die ersten 20 Minuten Englands fanden eigentlich auf deren rechte Außenbahn statt und mit der Außenbahn meine ich tatsächlich die Auslinie, die Seitenbegrenzung. Also Island hat die da einfach rausgeschoben und sie haben den Weg nicht zurück in die Mitte gefunden, um dann irgendwie mal die Seite zu wechseln. Also die England musste tatsächlich gerade ausspielen. So, das liegt ihnen ja vielleicht eigentlich auch ganz gut, aber da lässt sich halt nichts kombinieren oder nicht überraschen. Also ich habe das Gefühl gehabt, sie haben nicht nur die Außenbahn, sondern nochmal nur die Hälfte davon zugelassen. Also wie so ein Meter, nur so einen ganz schmalen Kanal, alles darüber gedrängt. Und daraus hätten sie sich eigentlich, also die Engländer, befreien müssen. Also irgendeinen Ball zurück ins Mittelfeld, Seitenwechsel und da dann angreifen. Dann hat Island zwar immer noch die Möglichkeit, durch die Mitte dann wieder zu verschieben, aber die sind da gar nicht rausgekommen.
Und England wurde dann auch von Minute zu Minute nervöser. Das war, mein Gott, das würde man, als hätte man jemanden dabei zugeguckt, wie er unter Zeitdruck einen Faden in der Nadelöhr einfädeln muss und du hältst ihm dabei eine Knarre irgendwann an den Schädel, irgendwann noch eine zweite Knarre und dann ziehst du ihm die Hose runter und man sieht, dass er nur irgendwie so eine SpongeBob-Unterhose anhat und er fängt immer mehr an zu... Also so waren für mich die Engländer. Treffender kann ich es, glaube ich, nicht
beschreiben. Sie hätten nicht so dämlich ausgesehen, wenn sie zum Beispiel jetzt gegen Italien gespielt hätten. Man hat das auch gemerkt, also bilde ich mir jetzt mal ein mit meiner Küchenpsychologie, dass in den Köpfen dann auch sowas, oh, nicht gegen Island ausscheiden. Wenn wir jetzt wenigstens sagen könnten, schau, wir haben es in die K.O.-Runde geschafft und sind dann leider am künftigen...
Portugal wäre ja noch eine Verlosung gewesen.
Ja, sowas. Also das ist dann einfach nicht ganz so peinlich. Ja? Also ohne den Isländern jetzt Unrecht tun zu wollen, aber das klingt einfach so, ja, kann einem passieren. England ist eine junge Truppe. Aber das wollten sie jetzt unbedingt vermeiden und deswegen war das dann mit der Brechstange. Da kam nichts Konstruktives. Also es wurde ja dann auch Dyer gewechselt gegen Wiltshire. Also schon eigentlich im Mittelfeld was bewegt, wo ich mir dachte, ja, okay, vielleicht wird jetzt besser durch die Mitte kombiniert, aber war nicht.
Jetzt stelle ich mir die Frage, also Island hat definitiv gut verteidigt. Die stellen einfach immer zwei Viererketten sehr eng beieinander und die verschieben zum großen Teil schulbuchmäßig. Das sieht tatsächlich aus, als würde man irgendwelche Tischfußballstangen hin und her bewegen. Und trotzdem habe ich mir bei dem Spiel die Frage gestellt, jetzt aus Sicht Englands herausgesprochen, reden wir hier über Taktik oder reden wir hier über eben das Mentale, über das, was da im Kopf abging, oder reden wir vielleicht auch über die Qualität der Spieler? Also, ja, wahrscheinlich sagst du jetzt alles ein bisschen.
Jetzt, wo du mir den Teppich so ausrollst, ja, suhle ich mich mal kurz darauf. Die Qualität der Spieler war es nicht. Also nehmen wir das mal aus der Rechnung raus. England hätte die Qualität auf dem Platz gehabt. Ist zwar ein junges Team.
Aber die haben doch zum Beispiel kein 1 gegen 1 gewonnen. Und das würde ja schon mal reichen. Storage hat ein paar.
Okay. Und Sterling außen schon, oder? Aber ja.
Okay, 3 Dribblings hat Sturridge gewonnen, das stimmt tatsächlich. Und Sterling 2, okay, gut.
Siehst du?
Ja. Aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, sag ich mal.
Nein, also das 1 gegen 1 ist natürlich schwer, wenn du da auf 2 Viererketten zuläufst. Also selbst wenn du dann, ja, also du hast ja quasi keinen offenen Raum, wo du dir den Ball mal an jemandem vorbeilegen kannst. Also selbst wenn du dann an dem ersten vorbeikommst, von daher haben sie es dann vielleicht auch zu wenig versucht, also qua Aussichtslosigkeit oder so. Aber ja, also sie sind jetzt vielleicht nicht bekannt für das, ja, stringenteste Passspiel, also vielleicht meinst du das mit Qualität, aber trotzdem hätten sie die schon jeder im 1 gegen 1 ausspielen können und dafür hätten sie aber eigentlich einen kohärenten Plan gebraucht. Jetzt sind wir so ein bisschen bei dem Thema, was wir neulich bei Belgien schon angeschnitten hatten. Und ja, was Island auch entgegenkommt, ist wirklich, dass sie sich auf diese Art zu spielen einfach einstellen und das von allen mitgetragen wird. Und so einen Plan hätte ja theoretisch England, also wäre zwar schwachsinnig gewesen bei dem Spielermaterial, was sie so haben, aber das hätten sie ja auch machen können, irgendwie so eng stehen. Aber sie haben halt einen anderen Anspruch an sich selbst und auch eine andere Spielweise eigentlich und wollen das dann eben durchdrücken. Und ziehen sich dann eben nicht so zurück und sagen, ja, jetzt schauen wir mal, dass wir hier dicht halten. Und dementsprechend offen waren sie dann halt auch. Also du wolltest noch drauf hinaus, ob es jetzt eine taktische Geschichte war. Also der Kommentator ist ja fast krepiert daran, wie Hodgson schon gewechselt hat oder wie spät. Ich denke, das hätten auch die Leute, die auf dem Platz standen, schon eigentlich lösen müssen. Und da bin ich dann am ehesten noch bei der mentalen Geschichte, dass die jung sind, dass sie dem Druck, jetzt blöde auszuscheiden und dabei blöde auszusehen, obwohl doch einigermaßen viel Hoffnung in sie gesetzt wurden und das dann ausgerechnet gegen Island, dass ihnen das zu viel war. Also und sie dann eben auch nicht die Geduld hatten. Also das traue ich Italienern einfach eher zu, dass sie selbst bei einer vertrackten Situation denken, ja, jetzt mal hier ganz ruhig, spielen wir uns schon irgendwie zurecht. Dieses Vertrauen in so eine Mannschaftsleistung hatten sie nicht. Und dann nützen halt auch so einzelne Versuche irgendwie nichts.
Also mir sind so zwei Dinge hängen geblieben, wenn ich mir die englische Mannschaft auch jetzt insgesamt in diesem Turnier angucke. Zum einen, das ist keine neue Erkenntnis, das kannte man schon aus den Qualifikationsspielen und auch an dem Testspiel gegen Deutschland. England spielt zwar inzwischen ein Offensivpressing, fühlt sich aber dennoch vor allem in der Rolle wohl zu kontern. Und das können sie auch gut und dafür haben sie auch wirklich die guten Spieler. Und das Zweite, und das ist mir jetzt in dem Spiel am krassesten aufgefallen, ich fand es allerdings auch schon, dass man es in einigen Spielen vorher schon sehen konnte. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ihnen der große Plan fehlt, weil darum geht es, glaube ich, gar nicht immer, sondern sie hatten im Spiel nach vorne, da haben mir so die kleinen Muster gefehlt. Also sprich, du hast eine Situation, die kannst du leicht im Training nachstellen. Eine gut organisierte Viererkette, davor nochmal eine Viererkette und jetzt rennen wir da einfach mal mit 5 Spielern drauf zu. Was sind so die Passmuster, mit denen man sich da trotz numerischer Unterlegenheit in die Räume zwischen den Ketten spielen kann? Das sind Doppelpässe, das ist Passspielen hinterhergehen, Pick and Roll und so ein Kram. Diese
Roll hätte ich gerne gesehen im Fußball.
Ja, du weißt, wie ich es meine. Aber ich habe den Eindruck, und jetzt in dem Spiel ist es mir ganz krass aufgefallen und vorher habe ich es auch schon öfter mir gedacht, dass ihnen diese kleinen Dinge viel mehr fehlen als irgendwie der große Plan. Also dass, wenn du jetzt einfach mal Kane, Ellie und Sturridge sagst, okay gut, ihr steht jetzt hier auf der rechten Seite, ihr habt 3 Verteidiger gegen euch, wie wollt ihr es denn lösen, dass die dann sagen, ja, keine Ahnung, kann ich den Ball auch zurückpassen?
Ja.
Oder vielleicht ist das die Ebene, die ihnen wirklich noch fehlt.
Das, glaube ich, stand schon vor dem Turnier fest und ich weiß nicht, ob man das auch irgendwie hätte anders erwarten sollen. Also, ja, das fehlt dieser Mannschaft noch. Also, sie haben solche.
Hast du meine tolle Erkenntnis total kaputt geredet?
Nein, Entschuldigung, nein,
du hast. Nee, das sollst du es ja machen, du bist ja die Expertin, okay.
Nein, bin ich nicht. Nur ich finde, dass sie eben einfach. Ich wiederhole mich, aber es sind einfach hochtalentierte, noch sehr junge Spieler, die aus der ganzen Nationalmannschaftstradition jetzt nicht dieses, wir waren schon immer ein großes Team und eine Turniermannschaft oder so. Mhm. Das haben sie nicht, dass sie sozusagen dort so schon so einen geebneten Pfad einfach begehen können. Die müssen das irgendwie von null machen. Und Hodgson, weiß nicht, ob er jetzt, ob es jemand anderes besser hinbekommen hätte, aber so der große Taktiker, der ihnen jetzt die große Idee, obwohl du meintest, es fehlt, die kleinen Ideen fehlen, mit an die Hand gibt, das hat gefehlt. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie es können. Ich hätte halt schon gedacht, dass sie durch Speed und technische Versiertheit einfach dann doch Gegner schlagen. Also eben auch Gegner wie Island eben.
Aber ja, gegen langsames also, Russland hat es gereicht.
Genau, ja. Aber, also was ja in den ersten Spielen so ein bisschen ihr Problem war, war dieses klassische U, also dass sie quasi um die Formation des Gegners herumspielen, mhm. Eben zwei Außenverteidiger relativ hoch und noch höher eben die zwei Außenstürmer und dahinter eben irgendwie eine Einsechser oder Doppelsechs oder halt am besten noch der Aufbau über die Innenverteidiger. Und sich von dem zentralen Mittelfeld eben nichts zwischen den Linien bewegt. Also so wie Island das bei dem zweiten Tor so schön gemacht hat. Also dass wirklich zwei Spieler dort die Innenverteidigung beschäftigen und mhm. und auch die Setzer, Sechser, der eine Sechser dann auf den noch zugehen muss, um da einfach Alarm zu machen. Ja, das wird halt nichts, wenn sie immer nur langweilig außen rum passen. Dieses klassische U eben. Aber ich fand, heute war es vielleicht sogar nur ein L, weil
die rechte Seite.
Weil Island sie halt einfach auf eine Seite gedrückt haben und dann kamen halt nicht mal die Bälle durchs Mittelfeld dann irgendwie auf die andere Seite.
Das also ist schön. Aus U wurde ein L. Das L und U des Fußballs. Sehr schön. Jetzt habe ich meinen Sendungstitel. Vielen Dank, Jolle.
Jetzt habe ich einen Lukas Podolski-Ohrwurm. Danke.
Ja, sehr schön. Ja gut, wenn ich die Folge so nenne, dann kriegen wir bei YouTube nur mal 10 Views mehr. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Ist es nicht erstaunlich? Jetzt haben wir über zwei Spieler, glaube ich, länger geredet, als wir zuletzt im letzten Kurzpass über drei oder sogar vier Spiele geredet haben. Tja.
Es tut mir leid, die Konzentration sinkt einfach.
Bitte
zu so später Stunde.
Bitte nicht dafür entschuldigen. Ich denke, die Hörer werden es zu schätzen wissen. Was uns jetzt erwartet, ist Polen gegen Portugal am Donnerstag, Wales gegen Belgien am Freitag, Deutschland gegen Italien am Samstag und Frankreich gegen Island am Sonntag. Ich freue mich, Jolle. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und bis bald mal wieder.
Gerne und ich denke an 92 Dänemark.
Ich werde dich genau an diesen Worten messen. Und ihr, liebe Hörer, hört den nächsten Kurzpass dann übermorgen. Oder morgen, je nachdem, wann ihr das hier hört. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.